Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil.
Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und zu einer neuen Folge mit dem Titel Marktupdate Q1 2024. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir den Robert Widersich, Chefredakteur vom Gewinnmagazin, und den Daniel Richter, Anwalt und spezialisiert auf Immobilien. Servus Robert, servus Daniel.
Hallo Paul, danke für die Einladung.
Servus Paul, schön da zu sein.
Ja, Marktupdate ist der Titel unserer heutigen Folge und wir haben ja schon sehr, sehr viel diskutiert. Wir haben ja die letzten Jahre auch in verschiedensten Formen, auch Seminare, Interviews, geistiger Austausch in verschiedensten Netzwerken geführt und betrieben. Und vielleicht geschuldet der momentanen Situation auch, die Zinsen sind abgeflacht, bewegen sich nach rechts, also manche mutmaßen, dass der Gipfel erreicht ist. Aber Frage an dich, Robert, du hast ja auch das Ohr sehr, sehr nah an der Immobilienschiene. Ist der Tiefpunkt im Sinne, die Preise sind ja auch nachweislich, mittlerweile gibt es ja einige Studien gefallen, ist der Tiefpunkt des Preisabriebes bereits passiert oder denkst du, die Preise gehen weiter nach unten? Was sagt deine Glaskugel?
Ja, was sagt die Glaskugel? Also ich glaube auch, dass 2024 so das Wendejahr sein könnte, wo wir den Tiefpunkt erreichen. Es gibt, es weiß natürlich niemand, kann natürlich niemand vorhersagen, aber es spricht schon einiges dafür, einige Faktoren, dass wir die Wende sehen werden. Die Zinsen hast du angesprochen. Das könnte das Startsignal sein, dass es am Immobilienmarkt wieder bergauf geht, wenn wir im Sommer, Herbst fallende Zinsen sehen. Und dann gibt es natürlich noch einige andere Parameter, die ich mir gerade angeschaut habe. Das eine ist das Wohnungsangebot. Das ist ja massiv angestiegen. Also man kann momentan wirklich noch aus dem Vollen schöpfen. Aber das ist ganz interessant, dass man so seit Herbst 23, Winter 23 jetzt sieht, dass das Angebot nicht mehr weiter ansteigt. Das ist sogar schon leicht abflacht. Das könnte darauf hindeuten, dass wieder langsam wieder mehr Wohnungen verkauft werden. Und auf der anderen Seite haben wir die gute Nachfrage auf der Mieterseite bei den Mietwohnungen. Also das heißt, es könnte auch für Anleger jetzt wieder interessanter werden, da einzusteigen. Wo man sieht, okay, da mache ich nicht so viel falsch, weil ich die Wohnung gut vermieten kann. Und was die Preissituation betrifft, da hat sich, du hast es gesagt, es hat sich ein bisschen was getan, aber es hat sich noch nicht allzu viel getan, wenn man den Gesamtmarkt anschaut. Aber da ist ganz wichtig zu beachten, dass wir eine Zweiteilung des Marktes sehen. Die neuen Wohnungen, da tut sich noch relativ wenig oder die stagnieren oder steigen noch ganz leicht, aber die gebrauchten Wohnungen, die sind schon deutlich billiger geworden.
Da gibt es ja schöne Statistiken, die sagen ja, real mehr oder weniger um 20% runtergegangen in 2023. Für 2024 wird noch einmal ein Preisabrieb, vor allem, wie du es richtig gesagt hast, im gebrauchten Sektor klarerweise regional und objektspezifisch unterschiedlich, aber im Durchschnitt prognostiziert. Aber es sind natürlich einige Indikatoren, die so ein bisschen darauf hindeuten, eben, dass das Angebot nicht weiter steigt, dass absehbar ist. Ich glaube, die EZB hat ja jetzt auch wieder die Frau Lagarde in Aussicht gestellt, dass die Zinsen voraussichtlich einmal moderat ab dem zweiten Halbjahr gesenkt werden. Dann wird natürlich viel abhängig sein von den Wahlen in Amerika und so weiter. Daniel, wie du als Immobilienanwalt ja sehr, sehr fleißig an Kaufverträgen und so weiter bastelt, wie schaut das aus deiner Brille, aus der juristischen Brille heraus aus? Gibt es da irgendwelche Anzeichen, dass die, sagen wir mal, das Ende des Eisberges, das im negativen Sinn erreicht ist? Oder siehst du nach wie vor einen holprigen Immobilienmarkt.
Naja, wir sehen natürlich weiterhin einen holprigen Immobilienmarkt, das ist auch klar, aber es beginnt sich vielleicht langsam jetzt doch wieder etwas zu bewegen und insofern könnte man vielleicht hoffen, dass jetzt die schwierigsten Zeiten vorbei sind. Die Herausforderungen sind sicher nicht am Ende und die Marktaktivität, die wir jetzt in der Höchstphase gesehen haben, da sind wir natürlich lang noch nicht zurück. Aber wenn man jetzt die letzten 6 Monate vielleicht betrachtet, war der Herbst sehr, sehr still und wir erleben jetzt mit Jahresanfang doch wieder mehr Marktaktivität, mehr Interesse, sowohl im Eigennutzerbereich als auch im Investmentbereich, je nach Segment natürlich durchaus sehr unterschiedlich. Ja, Büro, Wohnen, Logistik, Forward Deals, das sind natürlich schon ganz unterschiedliche Bereiche, wo sich auch unterschiedlich viel tut. Aber ich sag mal, bei worüber wir heute reden, gebrauchte Wohnungen, Häuser, gebrauchte Immobilien zur Eigennutzung oder als Investment, da gibt es schon einen Aufwärtstrend. Also man sieht, es ist jetzt wieder mehr Interesse da. Man hat das Gefühl, die Leute trauen sich auch wieder drüber und haben das Gefühl, dass man irgendwo die Talsohle erreicht hat und dass man jetzt nicht zum vollkommen falschen Zeitpunkt hineingeht. Das ist sicher bei den Eigennutzern teilweise auch geschuldet, den ja durchaus schon geringer gewordenen Fixzinssätzen für lange Kredite. Und das geht sich einfach für manche wieder aus und die Lebensplanung geht weiter, sage ich mal. Und man macht sich, wenn man Bedarf an der Immobilie hat, möglicherweise, und man das schafft, jetzt auch nicht so vollkommen abhängig davon, wie die Entwicklungen der nächsten Jahre verlaufen. Und da gibt es ein bisschen mehr Optimismus. Aber bei sozusagen allem Optimismus sind wir natürlich immer noch tief in der Krise und tief in Schwierigkeiten, die gesamte Immobilienwirtschaft. Und da wird es noch viel brauchen, um da endgültig über den Berg zu kommen. Man sieht das auch an den Insolvenzen. Also keine Woche, ohne dass nicht jemand halbwegs namhaft doch wieder in Insolvenz geht oder zumindest stark kämpft und strauchelt. Und das ist natürlich ein anhaltender Trend. Also wir sehen das auch bei Vorsorgewohnungen, dass zwar mehr Interesse da ist, aber wenn man von 100 Wohnungen statt 0 10 verkauft, dann wird man sich dadurch nicht sanieren. Also da braucht sicher noch viel und da werden wir, glaube ich, viel sehen noch dieses Jahr, was dieses Jahr bringt und ob dieser Aufwärtstrend jetzt langsam vielleicht beginnt, ob der sich fortsetzt und das wird mit Zinsänderungen sicher auch viel zu tun haben, glaube ich.
Super, Daniel. Also das kann man schön zusammenfassen. Also wir sprechen definitiv nicht von einer Trendwende im Immobilienmarkt. Das wird halt gerade nicht schlechter. Ne?
Ja. Ja, so kann man es vielleicht auch sagen.
Frage an dich, Robert. Das, ich nenne es jetzt Wohnbaupaket, was jetzt beschlossen wurde und mit 1.4. schlagend wird. Stichwort Entfall, Grundbucheintragungsgebühr und Pfandrechteintragungsgebühr. Das mit den 1,5% Zinsen auf bis zu 200.000 Tallinn ist ja noch nicht ganz fix und ist bundeslandabhängig. Aber glaubst du, hat das auch einen Effekt? Wird das den Markt pushen oder ist an das Waldzuckerl, so wie ich das einschätze?
Also es geht definitiv einmal in die richtige Richtung. Das ist nie schlecht, auch dass die Grundbucheintragungsgebühr gestrichen wird und die Pfandrechteintragungsgebühr zumindest mal bis Immobilien mit einem Wert bis 500.000 Euro oder für die ersten 500.000 Euro. Ich glaube, dass die geförderten Darlehen mehr Wirkung haben werden und dass die wichtiger sind, weil es scheitern einfach nach wie vor viele Menschen an der Finanzierung. Auch wenn der Gipfel jetzt der Unleistbarkeit überschritten zu sein scheint, den haben wir 2023 erlebt, jetzt mit steigenden Einkommen, sinkenden Zinsen, leicht sinkenden Immobilienpreisen verbessert sich die Leistbarkeit wieder, aber ist natürlich immer noch deutlich schlechter als in der Nullzinsphase. Und daher glaube ich, sind diese geförderten Darlehen ein ganz wichtiger Schritt.
Thema KIM-Verordnung vielleicht auch ganz kurz, weil das wird ja so verteufelt und auch medial durchgeprügelt. Von meiner Seite, ich sage das immer offen und ehrlich, die KIM-Verordnung hat durchaus ihre Berechtigung. Sie wirkt halt jetzt im Rahmen dieses hohen Zinsumfeldes exorbitant, natürlich im Negativen für den, der sich eine Immobilie kaufen will. Die KIM-Verordnung hat Schwächen, nämlich vor allem, dass wenn ich mir selber privat was kaufe und zusätzlich fürs Alter vorsorgen möchte, dass die Mieteinnahmen für die Vorsorgewohnung nicht zu meiner Haushaltsrechnung, das gehört definitiv saniert, weil damit ist die Vorsorgewohnung tot. Ja? Und genau das, was man erreichen will, Altersarmut eigentlich eindämmen und dass die Leute sich auch im Rahmen der dritten Säule privat quasi eine Pensionsvorsorge aufbauen, das wird damit verhindert. Aber seht ihr die auch ganz so negativ, wie das oft medial durchgeprügelt wird? Oder sagt ihr, na, es kann ja nicht sein, dass jeder ohne Eigenkapital und ohne Sicherheiten und mit, weiß ich nicht, 70% seines Einkommens da Immobilien kaufen kann? Wie seht ihr das?
Daniel, machst du den Anfang?
Ja, ich würde aber lieber gerne noch auf was anderes zu sprechen kommen, kurz vorher, bevor ich es vergesse.
Redst nämlich gerne über die KIM-Verordnung.
Ja, sage ich auch noch was dazu. Nämlich noch zum Wohnpaket, diese Verbücherungen, glaube ich, ist ganz interessant, dass das sicher jetzt erstmal zu einem Dip führen wird in den Verkäufen oder zumindest in den nach außen dringenden Verkäufen, weil man das so ungünstig gemacht hat, dass man gesagt hat, es dürfen erst alle Neuabschlüsse ab 1.4. unterliegen eben dieser Begünstigung der Gerichtsgebühr. Das heißt, die nächsten 9 Tage wird sich mal zumindest nach außen hin überhaupt nichts tun und wird nichts angenommen werden, weil sich zumindest die, die das als Eigennutzer kaufen, alle sparen wollen natürlich und bei anderen Verunsicherung besteht. Und alle Eigennutzerverträge werden dann auch noch liegen bleiben, weil man aus welchen Gründen auch immer ganz unglücklich gemacht und ganz unsauber gemacht, erst verbüchern darf mit 1. Juli. Das heißt, jeder, der jetzt ab 1. April abschließt und in diese Begünstigung rein will, der Gerichtsgebühr, da darf ich die Verträge erst verbüchern und auch erst auszahlen dann in weiterer Folge mit 1. Juli. Das heißt, wir sehen jetzt wahrscheinlich in dem nennenswerten Segment Eigennutzer mal 2 Monate mehr oder weniger keine Verbücherung, sofern das neue Abschlüsse sind. Also das wird in den Immobiliendaten sicher eine große Verwerfung nach sich ziehen, unnötigerweise. Keine Ahnung, wem das eingefallen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Effekt. Und die sozusagen jetzt spielen mit dem Gedanken, jetzt zuzuschlagen, die werden vor 1. April jetzt auch nichts tun. Also man wird wahrscheinlich jetzt in den Daten ableiten können, dass es jetzt mal runtergeht. Und ab Juli, August wissen wir dann erst wieder, wie ändern sich quasi die Normalverkäufe, weil das jetzt dieser Effekt der Regelung sein wird wahrscheinlich.
Daniel, vielleicht da ganz kurze Anschlussfrage, weil du es jetzt nochmal schön serviert hast. Wie wollen die genau kontrollieren, ob ich die Immobilie als Eigennutzer kaufe? Wie wird das kontrolliert, sanktioniert?
Da ist vorgesehen, dass man eine Meldung machen, also dass man sich dort melden muss, nach Meldegesetz, so ganz normal anmelden und dann diese Meldung aufrechterhalten muss. Damit man in die Ausnahme kommt, muss man die Meldung vorlegen, soweit ich das gesehen habe. Und das werden sie wahrscheinlich auch kontrollieren und potenziell wird dann stichprobenartig kontrolliert, ob man die Meldung 5 Jahre hindurch aufrechterhält. Ja. Jetzt weiß noch keiner, wie man es dann macht, aber wird man irgendwie so machen.
Jetzt muss ich trotzdem noch was loswerden. Ich persönlich sage, das hat keinen Effekt. Die 1,5% Zinsen, die werden einen Effekt haben, aber diese Nebengebühren, ich meine, das sind unnötig hohe Steuern, die sind in Deutschland zum Beispiel weit geringer. Dass man die jetzt so pro forma sagt, ja, die wollen wir nicht. Im Endeffekt bei 500.000 Euro sind das bei einer 6er-Annuität, wenn ich das finanziere, 11.500 Euro. Ja, das heißt, ich spare mir monatlich, wenn ich das als Finanzierungsbeitrag rechne, 57,5 Euro bei einer 6er-Annuität. Ja, 4% Zins, 2% Tilgung. Also das ist mit Sicherheit kein Gamechanger, der den Markt jetzt massiv pushen wird. Es ist nicht schlecht, es ist ein kleines Wahlzuckerl, aber es wird sicher nicht dazu führen, die bereits erwähnte Trendwende am Markt herbeizuführen. Da sehe ich eher dieses Zinszuckerl, das da wahrscheinlich kommt und vor allem am Ende des Tages, es wird sich alles drehen mit 2 Komponenten. Entweder gehen die Zinsen massiv runter oder die Preise fallen weiter. Ja? Was du richtig gesagt hast, Robert, die Gehälter haben sich sukzessive angepasst, die Leistbarkeit kommt wieder ins Spiel, weil auch die Zinsen leicht, vor allem im langfristigen Fixzinsbereich, die Swap-Sätze bereits gefallen sind. Aber am Tagesende von einer Trendwende sind wir weit, weit entfernt und die Vorsorgewohnung ist aktuell tot, das muss man einfach in aller Klarheit sagen. Ne? Gut, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt.
Zwei Dinge vielleicht noch als Antwort auf das. Ja, glaube ich auch total. Das wird nicht viel Effekt haben. Das ist aus meiner Sicht wirklich unnötig, weil viel wichtiger ist, wie sind meine langfristigen Zinsen auf 20, 30 Jahre. Das wirkt sich 20 Mal so stark aus. Aber natürlich jeder, der jetzt sich das Geld sparen kann, wird sich sparen wollen. Also das ist natürlich, ohne dass es große Effekte erzielt, glaube ich, ist eine ausgesprochen ungünstige Regelung, die halt jetzt wieder mal in den Markt eingreift, ohne Not, und vielleicht bin ich da zu liberal, aber diese meisten Markteingriffe haben irgendwie Effekte, die dann in die Hose gehen oder nicht das erzielen, was man will. Und damit vielleicht noch meine 2 Cent zur KIM-Verordnung. Ich glaube, das ist weiterhin ein Problem und führt dazu, dass viele die Finanzierungen nicht bekommen. Ich glaube, die Schuldendienstquote haben wir ja bei 40% nach der KIM-Verordnung und das geht sich einfach für viele nicht aus. Das schafft man nicht. In Deutschland gelten, glaube ich, die 60. Ja, da müssten wir, denke ich, zumindest hin. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben ja viele Fixfinanzierer, die das dann wirklich über lange Zeiträume auch einplanen können und wo man sagt, in 10, 15, 20 Jahren, wo wir jetzt Fixkredite haben, da sind wir ja mit diesem Markt schon wieder ganz woanders. Also ich glaube, dass man da wirklich die Leute schädigt damit und dass man das schleunigst aufheben müsste. Aber das ist meine Meinung. Robert.
Was sagst du? Ja, über die KIM-Verordnung ist eh schon viel gesagt worden. Ich glaube, die einhellige Meinung ist, die KIM-Verordnung an sich ist jetzt nicht die Katastrophe, aber sie ist jetzt zur völlig falschen Zeit gekommen. Also sie ist gekommen, um einen boomenden Markt einzubremsen und zu dämpfen. Und sie ist eigentlich in einen fallenden Markt hineingekommen und ist dann nicht schnell entsorgt worden wieder. Und ich glaube, sie läuft ja mit Mitte 2025 aus. Ich bin gespannt, ob sich da vorher noch großartig was tun wird. Ja, ob die FMA und die Politik da so schnell noch handeln werden. Also ich glaube, man kann sich, wenn man konservativ denkt, darauf einstellen, dass die vielleicht noch bis Mitte 2025 weiter existieren wird. Ja.
Aber was ist die Alternative? Die KIM-Verordnung abschaffen, 0% Eigenkapital und 60% Schuldendienstquote. Ich sehe das als falsch. Das kann ich, das ist sicher nicht gesund für einen funktionierenden Markt, dass jeder ohne Eigenkapital und überlege mal, wenn der 60% von seinem Haushaltseinkommen, der muss ja dann noch Betriebskosten, der muss Strom, der muss Heizung bezahlen, da geht es ja nur um die Rate, von der wir sprechen, von der Kreditrate, und das sehe ich als Hochrisiko und nicht gesund für einen funktionierenden Immobilienmarkt an.
Ja, aber man müsste eigentlich, also ich sehe das marktwirtschaftlich, ich hätte immer gedacht, das ist die Aufgabe oder die Kernfunktion der Banken, das zu prüfen, weil die Banken sind ja auch nicht interessiert, dass die Kredite ausfallen. Also ich denke mal, das muss man eigentlich den Banken überlassen, dass sie das prüfen und checken, ob sich derjenige, der den Kredit aufnimmt, das leisten kann, ja.
Deswegen verstehe ich aber den großen Aufschrei nicht, weil das haben die Banken eigentlich immer gemacht. Es ist ja nicht so, dass die 20% eine riesige Überraschung sind und genauso die Haushaltsrechnung und die Leistbarkeit abgebildet aus der Haushaltsrechnung ist ja immer, das war ja nicht anders, es war variabler, sagen wir so. Es hat natürlich viel mehr Ausnahmen gegeben. Da ist halt das Korsett der KIM-Verordnung relativ eng. Und teilweise in den Punkten, die bereits erwähnt wurden, auch falsch und gehört repariert. Aber trotzdem, wie gesagt, ich bin auch jetzt kein Fan von Verordnungen, aber die KIM-Verordnung per se hat ja den Zweck, eigentlich den Markt auch du weißt ja, ich bin einer der wenigsten, der Initiativen der FMA unterstützt, weil er selber 7,5 Jahre dort war. Und ich bin vollkommen für freie Marktwirtschaft, aber es kann nicht gesund sein. Und wenn man das anschaut, was in Amerika passiert ist 2008, wo jeder einfach Kredite bekommen hat, das kann auf der langen Ebene nicht gesund sein. Ja. Gut, wir haben vielleicht abschließend noch ein, zwei Sätze von euch, bevor wir zum Abgesang kommen. Wie geht es hier mit der momentanen Situation? Und seid ihr so in Lauerstellung? Serviert ihr den Markt? Kauft ihr aktiv zu? Würdet ihr auch raten, aktuell in Immobilien zu investieren? Wie sind da eure, vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen, eure Zugangsweisen, Strategien aktuell? Robert, vielleicht du als Erster?
Ich falle noch in die Gruppe, wo das Gehalt noch mitwachsen muss, um die höheren Finanzierungskosten abzudecken. Na, ganz allgemein sehe ich das so, also Immobilien für den langfristigen Vermögensaufbau, ich glaube, das hat jetzt nicht seine Berechtigung verloren. Also das ist nach wie vor ein Dauerbrenner. Ich bin auch der Meinung, dass Wohnimmobilien in jedes Portfolio gehören, genauso wie Aktien in jedes Portfolio gehören. Und das ist eine Wohnimmobilie für den Vermögensaufbau, ist ein langfristiges Thema. Da rede ich von einem Zeithorizont von 20 Jahren und mehr. Und das relativiert meiner Meinung nach auch den Einstiegszeitpunkt. Klar, niemand will zu teuer kaufen, niemand will mit zu hohen Zinsen finanzieren. Aber ich glaube, wenn ich ausreichend Eigenkapital auf der Seite habe, ich brauche halt jetzt mehr Eigenkapital, so ehrlich muss man sein, dann muss man sich die Wohnimmobilie gerade jetzt auch wieder anschauen, weil, wie ich anfangs gesagt habe, das ist ja schon phänomenal, das Angebot ist so groß wie schon lange nicht mehr und ich kann jetzt endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen. Erinnern wir uns 2, 3 Jahre zurück, da hat jeder händeringend nach Wohnungen gesucht und der Markt war völlig ausgetrocknet, es hat eigentlich nichts gegeben. Und jetzt habe ich ungefähr, ich habe mir da die Zahlen eh rausgeschrieben, in Wien waren Anfang 2022 8.000 Eigentumswohnungen am Markt, jetzt sind wir bei fast 16.000. Ja. Österreichweit schaut so aus, 18.000 Eigentumswohnungen Anfang 2022 im Angebot, jetzt Anfang 2024 über 36.000 auf den großen Immobilienplattformen. Also daran kann man schon ablesen, da ist man wirklich in einer guten Situation und hat auch endlich wieder als Käufer die Verhandlungsmacht. Ja. Als Verkäufer, glaube ich auch, ist es nach wie vor noch ein schwieriges Jahr. Also da muss man wirklich sagen, gerade als Bauträger Survive till 25, also dieser Spruch hat schon was Wahres.
Ja. Na, und das wird komplementiert, wenn man sich auch den Mietmarkt anschaut, weil da ist es ja quasi umgedreht, also da ist das Angebot drastisch zurückgegangen. Ja? Also auch nahezu um 50% gesunken oder teilweise auch mehr in gewissen Regionen, in Graz nicht so, ne? No, by the way. Robert?
Genau, Paul, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, also auch weil du die USA angesprochen hast oder wenn wir uns zurückerinnern an Spanien 2008, Finanzkrise, wo einfach wahnsinnig viel gebaut worden ist und es aber auch den Bedarf nicht gegeben hat von Bewohnerseite, von Mieterseite. Aber wir haben ja wir sind in der guten Situation in Österreich, dass wir, als die Bevölkerung wächst, dass die Leute Wohnraum brauchen. Also die Wohnungen stehen ja nicht leer. Ja. Also es ist ein bisschen eine paradoxe Situation momentan. Niemand mag kaufen, aber gleichzeitig haben wir eine sehr hohe Nachfrage auf der Mieterseite.
Ja, jetzt habe ich doch noch einen Punkt. Robert, bin ich gespannt. Und auch Daniel, wie da eure Wahrnehmung ist. Jetzt ist ja die Situation aktuell folgende, wenn man reinhorcht in den Markt, Thema Kurzzeitvermietung, ab 1.7. wird ja die neue Novelle schlagend. Und sowas, was ich aus allen Gruppen und aus dem Netzwerk bis jetzt vernommen habe, wurden alle Ansuchen um Ausnahmebewilligungen abgelehnt. Jetzt gehen wir mal davon aus, 13.000 Airbnb-Wohnungen, davon fallen 10.000 weg. Da schwappen jetzt mit 1.7. entweder zum Verkauf oder zur Vermietung 10.000 Wohnungen auf den Markt. Was für einen Einfluss hat das auf den, und ich spreche jetzt von Wien, ja, wir sprechen jetzt nicht Österreich, wir sprechen Wien, weil die Regelung gilt für Wien. 10.000, und jetzt sagen wir mal, es sind wirklich 10.000, weil so weit wird das nicht weg sein. Was passiert denn dann mit dem Immobilienmarkt? Was ist da eure Einschätzung?
Ganz ehrlich, ich glaube, das wird überschaubar sein von den Auswirkungen. Ich kann mich natürlich auch irren, aber wir werden das erst im Jahr 2025, Mitte 2025 sehen, weil natürlich die neue Regelung tritt mit 1.7. in Kraft. Aber ich glaube, es gibt meines Wissens, so war es zumindest in den in den Entwürfen, die ich gelesen habe damals, glaube ich, bis Ende des Jahres gibt es diese Übergangsfrist, wo man auch Zeit hat, um die Genehmigung anzusuchen. Das heißt, diejenigen, die Airbnb machen, werden jetzt einmal noch bis Ende 24 weiter Airbnb vermieten und werden sich dann langsam überlegen, was sie machen, ob sie in die normale Vermietung gehen, ob sie die Wohnungen verkaufen. Also ich glaube, das wird auch jetzt nicht, die Wohnungen werden jetzt auch nicht in einem Schub da auf den Markt kommen und wie eine riesige Welle, wie ein Tsunami über den Markt schwappen. Ja. Ist meine persönliche Einschätzung.
Daniel, siehst du das mit dem 1.7. ja. Längerung bis Ende des Jahres genauso? Weil meiner Wahrnehmung nach ist mit 1.7. vorbei.
Ja, also eigentlich ist mit 1.7. vorbei. Die Frage ist natürlich, was die Behörde macht, weil die sammelt jetzt erstmal das Personal, um überhaupt irgendwas zu bewältigen. Und der 1.4. ist nicht mehr lang weg. Also weiß ich nicht, was man da ab 1.7. dann tatsächlich schaffen wird. Niemand weiß es. Es sind auch nicht alle Airbnb-Anbieter gleich groß. Da gibt es welche, die haben 100 Wohnungen, andere haben 10 Wohnungen oder eine Wohnung. Gibt es ganz unterschiedliche Marktpositionen. Manche können sich dann weiter leisten oder umdisponieren. Manche werden umwidmen, manche werden auch verkaufen müssen. Deswegen sehe ich das schon so. Es wird vielleicht früher einen Effekt geben, aber ich glaube auch, dass der Effekt nicht so groß sein wird. Also ich glaube, leider für uns als Investoren wird es nicht den großen Airbnb Fire Sale geben. Ich glaube aber schon, dass es Leute geben wird, die gezwungen sein werden, das abzustoßen oder die abstoßen wollen, weil sie diesem Segment den Rücken kehren, weil wenn ich dann plötzlich nur mehr eine erzielbare Rendite von 3% habe und mir in Wahrheit die Kredite davonlaufen, ist das einfach nicht mehr interessant. Ja. Auch am Mietmarkt wird man das sehen, Stichwort Airbnb-Arbitrage, da wird wahrscheinlich ein bisschen was zurückkommen, aber auch da würde ich mir entgegen dem, was man verkauft hat und was man gesagt hat, was das alles für tolle Effekte bringen wird, will mir keine großen Effekte erwarten. Ja, da wird immer wieder etwas zurückkommen. Es wird in einzelnen Objekten aufgehört werden und die kommen dann in den normalen Mietmarkt. Aber da würde ich mir keine ganz großen Sprünge erwarten, einfach weil es eine längere Zeit ist, auch wenn Stichtag eigentlich 1.7. ist und weil das sozusagen tröpfchenweise in den Markt zurückfließen wird, glaube ich. Und im Vergleich zur wahrscheinlich 2015 dann auch wieder beginnenden Neubauaktivität, weiß ich nicht, ob das jetzt großartig ins Gewicht fallen wird. Vor allem nicht beim leistbaren Wohnbau, weil man natürlich viele Wohnungen haben in Wohnzonen, die sicher nicht ins Segment des leistbaren Wohnens hineinfallen.
Also ich sehe es doch ein Stück weit kritischer, weil ich bin auch gespannt, was für einen Effekt das auf den Mietmarkt, ich spreche jetzt vom Mietmarkt, See haben wird. Weil wenn ich jetzt rechne, Robert, korrigiere mich, aber roundabout 5.000 Wohnungen haben wir in Wien zur Miete aktuell im Angebot, plus minus. Wenn ich jetzt nur überlege, dass 1.000 möblierte Wohnungen plötzlich auf, dann sind das 20% mehr. Ja, und dann sind das fast 20% vom Markt, wo plötzlich möbliertes Wohnen angeboten wird. Ja, weil die Leute werden ja nicht ihre Wohnungen rausräumen und leer anbieten. Und das ist ein spannender Effekt, den ich auch verfolgen werde. Wie ändert sich das Mieten in Wien? Geht das mehr hin, dass das Usus wird, dass möbliert gemietet wird? Eben aufgrund dieses Effektes jetzt oder nicht? Also es bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und Robert, du hast das schön abgerundet. Eine Wohnimmobilie oder am besten mehrere gehören in jedes Portfolio und das ist eines der, meiner Meinung nach sogar die beste Assetklasse, und das ist auch schön gesagt, nachhaltig und langfristig Vermögen aufzubauen. Und dieses Market Timing, zum billigsten Zeitpunkt einkaufen mit dem besten Zinssatz, das gibt's nicht. Das ist genauso bei Aktien nicht möglich, deswegen die Langfristigkeit. Und dazu machen wir drei, wie immer, im Trio Infernale gemeinsam wieder ein Gewinnseminar zum Thema Vermögen aufbauen mit Immobilien. Robert, das findet wann genau statt und was sind die Schwerpunkte?
Das findet am 6. April, das ist ein Samstag, in Wien statt, dauert den ganzen Tag. Also wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit, gibt es auch ausreichend Zeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren, gemeinsames Mittagessen. Stehen wir auch nachher am Abend sicher wieder zur Verfügung, um die Diskussionen dann fortzusetzen. Und Thema ist ganz klar Vermögensaufbau mit Immobilien. Funktioniert das jetzt noch? Welche Wohnungen eignen sich dafür? Auf was muss man bei der Finanzierung aufpassen? Paul, du wirst ganz viele Beispiele aus deiner Praxis mitbringen. Ich werde so den Gesamtmarkt auch vorstellen, so wie das Makroumfeld ist. Und der Daniel wird die rechtlichen Stolperfallen herzeigen, auf was man aufpassen muss.
Absolut. Also wir werden ein großes Bild zeigen. Es ist so ein bisschen ein Grundkurs, Basic-Kurs, aber auch für alle Fortgeschrittenen interessant, weil wir diese ganzen aktuellen Komponenten auch einbauen. Wie finanziert man jetzt? Welche Finanzierungsoptionen gibt es? Wie schaut das steuerlich aus? Wie ist der Unterschied zwischen Privatinvestor, gewerblicher oder sogar juristische Person? Wie greift da die KIM-Verordnung? Welche Kalkulationstools gibt es? Wie rechnet sich eine Immobilie und so weiter? Und das natürlich ausgeschmückt mit den ganzen rechtlichen Stolpersteinen, die man dabei auch beachten muss. Du komplementierst es mit den ganzen Zahlen, Daten und Fakten, wie der Markt in Österreich aktuell aussieht, funktioniert, wie er sich entwickelt hat in der Vergangenheit, wie er prognostiziert wird. Also es wird ein spannender Tag. Für Verpflegung ist auch gesorgt. Ihr findet die Informationen dazu auf klarerweise auf der Homepage des Gewinnmagazins. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Und wir haben jetzt so quasi noch Last-Minute-Aktion, also jeder, der da gerne dabei sein möchte, wir freuen uns, und das Thema auch wirklich in die große, weite Welt, weil es uns persönlich auch so wichtig ist und quasi zur Leidenschaft geworden ist, gibt es mit dem Codewort IMO2024 gibt sogar nochmal 20%. Ist das korrekt, Robert?
Genau. Das kann man im Gutscheincode, im Feld Gutscheincode eintragen und dann bekommt man diesen Rabatt. Und das sagen wir vielleicht auch noch dazu, am 8. Juni gibt es noch ein Folgeseminar für diejenigen, die sich schon mit der Vermietung herumschlagen. Das heißt sicher und erfolgreich vermieten mit den ganzen Themen Mieterhöhung, Befristung, Kündigung von Mietern, wie gehe ich mit Leerstand um. Und man kann diese beiden Seminare dann auch im Paket buchen. Dann ist es auch nochmal günstiger.
Immer Samstag, ganzer Tag in Wien, im Hotel?
Im Arc-Hotel Wienberger am Gürtel.
Am Gürtel in der Nähe vom Westbahnhof. Perfekt, wir freuen uns auf euch. Lieber Robert, vielen Dank. Daniel, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz spannend, wenn man so auch die verschiedenen Komponenten aus den unterschiedlichsten Richtungen mitbekommt und diese Wahrnehmungen auch richtig spürt und auch diese Emotionen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gemeinsam am 6.4. beim Gewinnseminar im Arc-Hotel Wienberger wieder treffen und gemeinsam diskutieren, netzwerken und die Immobilienwelt in Österreich ein Stück weit besser machen. Vielen Dank.
Danke, Paul.
Paul, danke.